Einen wunderschönen guten Tag in die Poly-Kinky-Nerdy-Gemeinde Schalafnatown. Meinst du, wir könnten eine Sekte gründen, Tobias? Meinst du, wir haben so viel Schlagkraft?
Nicht? Haben wir das nicht? Wir sind in Folge 27.
Ich habe noch kein Bentley geschenkt bekommen.
Ah, ja. Du bekommst Erlösung.
Also ich... naja, ich habe ja gerade diese FTL, hieß es so, diese Mormonen-Doku geschaut auf Netflix. Da gibt es jetzt zwei von diesen Warren Jeffs oder so Typen. Und ja, was soll ich dir sagen? Die kriegen, die Propheten, die kriegen Ländereien überschrieben. Wo mein Haus am See? Wo meine Finca? Auf ja. Mallorca. Wo? Mhm. Ja, wo? So, also ich sehe noch keine Sekte. Die Frage ist, könnten wir eine Sekte gründen? Die Polygamie ist, oh, guck mal, es würde ja sogar irgendwie passen. Wir sind ja auch,
ja.
Wer den Videopodcast sieht, kann jetzt sehen. Wie wird, ist das nicht die Merkel-Pose aber? Das passt jetzt irgendwie nicht. So,
ja, oder? Ja, Merkel und Mr. Burns. Da wurde noch nicht genug drauf geschaut.
Unterschneidung.
Ja.
Nun ja. Möchtest du mir die Frage noch beantworten? Könnten wir eine Sekte gründen?
Ich bin der Meinung, wir haben das den Grundstein schon gelegt. Und ja, könnten wir.
Und wärst du dann oder ich dann der Sektenführerin?
Ich habe keine Führungsvibes. Vor allem nicht.
Das stimmt, deswegen funktioniert unsere Beziehung auch.
Oh, ja, Mensch.
Ich kann diesen Ding nicht benutzen. Soll ich mal einen raten? Ihr lieben Schlaraffenländler.
Das
ich weiß nicht,
ist
wie viele Wortspiele
anders, ne?
Ich hoffe, dass ich noch richtig. Und ich träume von Merch. Ich träume einfach von Tangas, von Harness, von Crop Tops. Ich denke an kleine Cages, wo irgendwie so ein Logo drauf ist oder sowas. Mhm. Weißt du, was Caging ist eigentlich? Hast du davon schon mal gehört?
Diese kleinen Genitalgefängnisse? Oder was
ja,
ist das?
Proud of you. Ja, toll. Woher kennst du das? Hast du das mal, also
ja, ich habe ja und wir haben ja schon irgendwie ein oder zweimal irgendwie auch mal was bei so Seiten wie Vorsicht Werbung, eis.de und so bestellt. Und da sieht man ja alles Mögliche, ne? Man kommt mal
ja,
so dran.
Ich weiß gar nicht. Vielleicht sollten die uns sponsern, ne? Das wäre doch auch super. Wer da jemanden kennt, der jemanden kennt, ne, schickt das mal rüber hier. Wir machen gerne. Eis.de Werbung.
Ich glaube, die haben Affiliate-Programm.
Eine Frage, die mir jetzt auf der Seele brennt, bevor wir ins Thema tatsächlich reingehen. Aha. Hattest du jemals das Bedürfnis, mal so ein Cage anzulegen? Also war das schon mal eine Fantasie oder läuft das so komplett an dir vorbei? Das macht gar nichts mit dir?
Naja, ich sehe sowas und frage mich einfach nur, erstmal aus reinem Forscherdrang, so, was ist das? Wie soll sich das anfühlen? Soll das was Tolles sein? Ne? So, ja, weiß ich nicht, ob ich dafür nicht. Ja, was ist es? Bin ich nicht spielerisch genug? Bin ich gar nicht kinky genug für sowas? Aber es ist erstmal nicht direkt, also ich sehe nicht sowas und denke mir direkt, boah, das hat mir gefehlt. Weißt du? Und ich habe vor allem auch noch von niemandem gehört. Also ich habe überhaupt keinen Bezug zu diesem Teil. Naja, und dann denke ich mir, na, dann muss ich der Erste sein, weil was schlimm ist, es schlimm kann ich es mir nicht vorstellen. Also warum nicht machen. Aber irgendwie habe ich dann auch immer so ein Thema, auch damit irgendeinen Müll zu kaufen, also nicht nur bei Sextoys, sondern bei allem möglichen, irgendeinen Müll zu kaufen, der dann rumliegt. Hasse ich ja. Und dann kannst du das so schlecht weiterverkaufen auch.
Ich weiß auch nicht, ob man Sextoys weiterverkaufen sollte, außer halt auf spezielle Anfrage, wenn man damit dann irgendwie Geld verdienen kann, aber
ich weiß auch nicht, ob man das kaufen sollte.
Anyway, es soll gar nicht das Thema sein, sondern ich würde heute gerne einstiegsmäßig und noch überhaupt nicht abgeschlossen und überhaupt mal über Kink und BDSM und die Frage, sind alle Menschen, die kinky sind, traumatisiert? Ist das immer eine Trauma-Response? Und wie? Für mich ist ja so, es gibt diese Überschneidung im Polyamorie. Ne, ich aus der Finanzberatung kenne ich das Rendite-Dreieck, ne, so und so. Es gibt auch das Polyamorie-Dreieck. Also Polyamoristen sind immer alles oder einige Dinge davon nerdy, kinky und neurospicy.
Mhm.
Das ist die Poly-Dreifaltigkeit.
weil man nur in diesen Sphären drauf kommt, mal Dinge anders zu machen? Oder also was sind
ich
das
glaube,
für
Sachen? Ich glaube, ja. Ich denke schon, dass das halt, es gibt ja diese Theorie, dass halt die großen Erfindungen der Welt von neurodiversen Menschen, weil they think outside the box, erfunden wurden. Jetzt will ich nicht sagen, Kink wurde erfunden, aber es ist natürlich irgendwie, nehmen wir zum Beispiel so Geschichten wie Impact Play. Impact Play ist also, zum Beispiel mit einem Pedal auf den Arsch schlagen oder so, also na, so einen tatsächlichen Impact auf den Körper haben, mit was auch immer für Gegenständen, Reitgärten, Peitschen, anderen jeder Art Gegenstand. Das ist natürlich gerade so sensorisches Play, ist halt auch einfach besonders anziehend für bestimmte Menschen auf bestimmten Spektren. Ich höre gerade, ich finde ganz passend, wie das Metall knallt bei dir im Hintergrund. Tobi ist ja im Studio.
Ich bin im Studio,
und wenn wir hier die BDSM oder eine der ersten, oder die erste BDSM-King-Folge aufnehmen, finde ich das ganz passend, dass das im Hintergrund immer mal so knallt. Mega. Und das Metall aufeinander schlägt.
So gute BDSM-Keller sehen gar nicht so anders aus als so ein Fitnessraum, ne? Man hat so irgendwelche Gerüste, die für ein bestimmtes Ding da sind. Man hat viel kleines Equipment. Irgendwie spielen Bänder immer eine Rolle.
Auf jeden Fall. Es muss sehr sauber gehalten werden. Überall sind Tücher und was zum Abwischen. Ja, also vielleicht bist du doch kinkier, als du glaubst. Das kriegen wir vielleicht in dieser Folge ja noch raus.
Erster Punkt, den wo ich mal direkt einhaken. Impact Play, ist das eigentlich was für dich? Und wenn ja, du hast gerade so einige Sachen aufgezählt. Hast du da Vorlieben? Vor allem hast du Vorlieben, von denen ich noch nicht weiß.
Ja, ziemlich sicher habe ich das, weil du, ich will nicht sagen, du bist nicht kinky, weil das wäre falsch. Ich glaube, viel mehr Menschen sind kinky, als sie glauben würden, weil sie sich bestimmten Spielarten zugehörig fühlen oder manchmal Bock haben auf diese Spielarten, aber der Community nicht zugehörig fühlen. Na, also du kannst ja auch jetzt auf Impact Play zum Beispiel stehen oder auf Rollenspiele, ohne dass du einen Dungeon besuchst und die Community aufsuchst und irgendwie Teil dessen bist. Na, also die Frage ist auch immer, ist Kink eine Praxis, die ich ausübe, oder bin ich kinky auf eine Richtung von Persönlichkeit, Identifikation, oder ist das für mich sogar irgendwie eine sexuelle Orientierung? Also da könnten wir jetzt sehr so in die Richtung gehen.
Ja.
Ich mag Impact Play unfassbar gerne. Also klar, ich verprügel gerne Menschen, was mit dir, natürlich. Wie meinst du das? Du erlaubst mir, du gibst mir deinen Körper und aus Zuneigung zu mir und für mein Approval hältst du Schmerz und lässt mich Raum halten. Für dich und deinen ja, natürlich ist das geil. Das ist ja der Inbegriff von Macht und Verantwortung und Vertrauensebene miteinander und so. Und ich glaube, da geht es auch schon in so eine, da streifen wir direkt so ein spannendes Thema, weil ich glaube, der Gedanke ganz oft nahe liegt, wie kann man anderen Menschen Schmerz zufügen wollen oder wie kann man das geil finden, anderen Menschen Schmerz zuzufügen, das ist doch krank. Oder normale Menschen wollen ja anderen Menschen keinen Schmerz zufügen. Und es ist nicht die bloße Schmerzkomponente, die mich daran reizt. Also ich will dir jetzt auch nicht Schmerz zufügen, der dir unangenehm ist. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen für Menschen, sondern es geht ganz konkret darum, dass wir in einem abgesteckten Rahmen sind. Also du hast mir mitgeteilt, du möchtest Schmerz empfinden. Und du hast mir auch mitgeteilt, im besten Fall, zum Beispiel, welche Art Schmerz? Es gibt ja pieksigen Schmerz, es gibt reibenden Schmerz, es gibt klein- und großflächigen Schmerz, es gibt spontanen Schmerz, es gibt Schmerz, der sich aufbaut. Das heißt, auch da im besten Fall vielleicht nochmal eine Spur größer gedacht, was gehört zu einer guten Kink-Szene? Und das ist halt da, wo ich schon sagen würde, das machen viele Menschen in meiner Welt nicht gut und jetzt gut nicht im Sinne von Schulnoten gut, sondern im Sinne von psychologische Sicherheit, körperliche Sicherheit, gut, so. Vor einem Kinky Play sollte es eine Absprache geben. Also wir sollten im besten Fall wissen, was wir wollen, wissen, was wir anfragen und so gut es geht, dieses Spiel besprechen können. Ich habe neulich mit einem, ich weiß nicht, wir haben einmal gespielt miteinander, ich würde ihn jetzt nicht Spielpartner nennen. Mhm. Dann ist er in eine monogame Beziehung gerannt, wo ich mir denke, Leute, wieso zum Fick? Mhm. Ja, suchst du dir denn eine monogame Beziehung mit einer Partnerin, die auch deine Kinks gar nicht 1:1 bespielen kann? Das wird doch über kurz oder lang zu Unzufriedenheit, also 1000% Chance auf Unzufriedenheit. Ja, so. Aber gut, no offense.
Wo die Liebe hinfällt.
Ja, und vor allem, wenn du halt masochistisch veranlagt bist, ne, dann hast du vielleicht auch Bock auf Schmerzen in diversen Lebensbereichen. Das kann ja durchaus sein.
Also, ja, jetzt wird es noch interessanter.
No kick shaming an der Stelle. Ey, ich glaube, dass, dass ganz, ganz viele Dinge im Leben, also viele Menschen denken ja, Kink ist immer sexual, aber das ist ja unbedingt, gar nicht unbedingt so. Dazu gibt es ein tolles Buch, was leider überhaupt nicht wissenschaftlich ist, aber Existential Kink. Zum Beispiel auf die Frage hin, warum es Menschen gibt, die sich immer wieder verarschen lassen. Oder warum es Menschen gibt, die immer wieder in Beziehungskonstellationen, jetzt gibt es natürlich viele Antwortmöglichkeiten im Sinne von Trauma und Prägung und so, ja, ist mir schon klar, aber ist es vielleicht auch ein bisschen geil, nützlich zu sein für jemand anderem?
Genau, die Frage sich zu stellen, was habe ich denn gerade für einen großen Vorteil davon, dass ich mich
vielleicht das in
muss ich mal unbedingt in den Mittelpunkt oder was weiß ich, ne?
Ja.
Ich mag die Aufmerksamkeit die ich und das ist eigentlich der Kink. Genau. Und dann mache ich das halt so.
Genau. Jetzt bin ich abgewichen. Also eine gute Szene bedeutet also, dass nicht, dass ich einfach so durch die Welt rennen möchte und Menschen Schmerzen zufügen möchte, sondern ich möchte mit Menschen, die mir wichtig sind, mit denen ich eine Vertrauens- und im besten Fall auch Beziehungsebene habe, eine abgesprochene Szene nachspielen, in der diese Menschen mir mitteilen, wo ihre Grenzen sind, was sie sich vorstellen, worauf sie Bock haben, was sie gerne mal entdecken würden. Und also ich habe vorhin ausgeholt, weil dieser Partner, mit dem hatte ich jetzt neulich nochmal Kontakt und der hat so Bock auf CNC, also auf consensual non-consent. Also er stimmt zu, dass ich alles machen darf. Na, so, dass es keine Grenze gibt. Das ist ethisch-moralisch hochdiskutabel in den Kink-Kreisen, in wie sehr das okay ist oder nicht. Na, es gibt einfach Menschen, die sind am Breathplay verstorben und so. Also es ist schon, deswegen bin ich da sehr, wenn ihr mich reden hört und euch irgendwie denkt, boah, Charlo, komm, bisschen Popo klatschen und Haare ziehen, was sollen wir denn da vorher eine Dreiviertelstunde negotiaten erstmal? Ja, vielleicht bei Popo klatschen und Haare ziehen nicht so unbedingt, aber Breathplay, Bloodplay, irgendwelche Rape-Fantasies oder was auch immer da so abgehen kann, da solltest vielleicht schon nochmal sehr viel genauer drüber reden. Naja, jedenfalls, wenn du mich fragst, ja, sehr doll. Und das spielt aber bei uns keine Rolle, weil du bisher in diese Richtung einfach überhaupt keine Fantasien geäußert hast.
Warum spielt es dann keine Rolle?
Ich glaube, ich hätte ein Thema damit hinzugehen und zu sagen, hey, ich würde dich gern schlagen.
Ja.
Ich glaube, ich bräuchte eher einen Partner, der hergeht und sagt, hey, ich würde gern geschlagen werden.
Mhm. Ja gut, da kann was anderes sein. Ne? Aber also, ganz ehrlich, ich expose mich mal. Meine Frage war eigentlich viel, viel leichter, viel, viel blöder gestellt auch.
Sorry. Okay.
Welche Art von Impact findest du zum Beispiel noch gut oder dann auch nicht mehr gut? Also gibt es da Unterschiede für dich?
Also in der aktiven oder in der passiven Rolle? Oder?
Beides, aber erstmal wollte ich es von dir in der passiven Rolle wissen.
Achtung, es folgt Werbung.
Tobi, ich weiß nicht, wie ich den Leuten das erklären soll, ne?
Was meinst du?
Na, alle reden ja über ETF-Sparpläne, ne?
Ja, schon mal von gehört.
Der Dennis, der hat noch Pickel am Mund, aber redet auf YouTube darüber, dass jeder ETFs machen soll zur Altersvorsorge.
Klingt nicht so gut oder profihaft.
Na, das habe ich jetzt schon auch durchklingen lassen mit meiner Betonung, ne? Das ist eine richtig dumme Idee. Weißt du, warum?
Warum denn?
Es gibt sowas, das nennt sich rückwirkende Rechtsprechung. Schon mal gehört?
Noch nie.
Hast du schon mal davon gehört, dass Versicherungsverträge bis 2005 steuerfrei sind?
Das schon. Mhm. Das ist mir komplett geläufig.
Echt, wirkt gar nicht so gerade. Aber ich nehme es mal. Das liegt daran, dass keine rückwirkende Rechtsprechung gibt in dem Bereich.
Was bedeutet das?
Es gab eine Gesetzesänderung und Erstverträge seit 2005 müssen besteuert werden. Aber die von davor bleiben davon nicht angetastet. Aber die von davor bleiben davon unangetastet. So, was hat das jetzt mit deinen ETF-Sparplänen zu tun? Die haben rückwirkende Rechtsprechung. Jetzt gerade überlegt sich unser kleiner Freddy Boy, ist er der Typ, der hier Deutschland regiert?
Mhm. Ja?
Du, wäre doch eine ganz lustige Idee, wenn wir ETF-Sparpläne nicht nur besteuern, muss auch noch Rentenkassenbeiträge zahlen.
Boah, da freue ich mich ja richtig als jemand, der bisher nett gespart hat.
Absolut.
Und das weitermachen möchte.
Das heißt, am Ende bleibt weniger für dich übrig.
Aber was mache ich denn jetzt damit?
Na, man sollte diese ETF-Sparpläne eben mit der rückwirkenden Rechtsprechung belegen.
Aber weißt du was, das ist mir viel zu kompliziert.
Ja, pass auf.
Kannst du mir da helfen?
Das ist der Sinn von dieser Werbung, mein Schatz. Ach, wunderbar, so. Wenn diese Frage jetzt bei dir aufkam.
Mhm.
Mein Link zur kostenlosen und unverbindlichen Erstberatung findest du bei Instagram. In meinem Linktree.
Geil. Dann mach ich mal direkt einen Termin.
Wunderbar.
Werbung Ende.
Passiven Rolle bin ich nicht sehr erfahren. Das vielleicht auch mal da. Also, das heißt, ich könnte, du willst jetzt sowas hören wie, ob ich lieber mit einem flachen Paddel geschlagen werde.
So, oder, ob ich oder lieber, Reitgelder hatte ich schon mal, ist mir viel zu doll oder viel zu punktuell oder sogar
genau,
unangenehm.
Genau, das kann ich sagen. Reiten. Mhm. Genau, ich bin nicht sehr, beziehungsweise ich bin nicht sehr weit gekommen im submissiven und masochistischen Play, weil ich keine Partnerperson hatte, der ich so weit vertraut hätte oder ich mich da so hingegeben hätte. Ich bin ja von der Grundpersönlichkeit einfach auch sehr dominant. Ne? Und das bedeutet nicht, dass ich nicht auch großes Gefallen daran finden kann, mich unterzuordnen im Spiel. Aber eben nicht für jeden.
Mhm.
So. Na? Und das wäre auf jeden Fall was mich sehr reizt, da eine Person zu finden, die mich anguckt und sich denkt, pack ich? Weil, ja, ich finde es halt auch nicht sehr spannend. Das kann man natürlich immer machen. Ich kann natürlich entscheiden im Spiel, ich kann jederzeit im Spiel entscheiden zu sagen, ich ordne mich jetzt hier unter. Und natürlich ist immer irgendwo eine Entscheidung und eine Freiwilligkeit dabei. Aber es gibt eine Art von Persönlichkeitsstruktur, die begegnet mir. Und ich muss gar nichts mehr entscheiden, weil ganz klar ist, ich bin hier untergeordnet. Das ist hier die Rolle. Und das ist mir, bisher in meinem Leben ist mir einmal ein Mann begegnet, der so war mit mir. Das war die Hochzeit von Simone und Justus.
Mhm.
Na, und der Trauzeuge von Justus,
okay.
Ist Psychologe gewesen und ich habe ja gern mal so eine bisschen übergriffige, bubblige, ich mache erstmal Witze über dich und guck, wie du reagierst, Art oder so.
Was?
Weiß nicht mehr genau, wie es war. Ja, was?
Das hast Echt? Du.
Echt? Mhm. Ich guck schon mal im Alltag, ob ich dich degraden kann, meinst du? Das ist ja jetzt ungewöhnlich, ja? Hätte ja jetzt keiner über mich gedacht. Und jedenfalls habe ich irgendwie einen Joke gemacht oder ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann hat er sich nur so umgedreht, hat mir so ziemlich unbeeindruckt in die Augen geschaut und hat nur irgendwas so in die Richtung gesagt von, ich weiß nicht mal mehr, was er gesagt hat. Krass, ist ja nur auch schon 2 Jahre her, aber
ja,
es hat mich einfach direkt an meinen Platz verwiesen.
Okay.
Also wäre ich ein Hund gewesen, ich hätte einfach Sitz gemacht. So.
Okay, ja, cool.
Ja? Und das erlebe ich nie. Das erlebe ich einfach selten bis nie, dass Menschen so komplett unbeeindruckt und nicht überfahren, überfordert, ne, von meiner Art und Weise sind. Und das wäre was, da hätte ich enorm Interesse dran. Insofern kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich weiß, dass ich eher auf oberflächlichen, weiten Schmerz stehe, weniger auf sehr gezielten. Ich glaube, dass ich relativ viel Schmerz ab kann, wenn ich die richtige Motivation dafür habe.
Was heißt das?
Wenn ich in der submissiven Rolle war, dann ging es für mich schon auch immer viel darum, Anerkennung zu sammeln, ne? Ein gutes Mädchen zu sein, auch wenn ich auf dieses Good Girl-Ding wirklich überhaupt nicht abfahre. Ich habe ja einen krassen Praising-Kink, aber eher so in die Richtung von, du hast Stellen an mir berührt, die noch nie jemand zuvor an mir berührt hat. Du hast mir Fragen gestellt, die mir noch niemand gestellt hat. Ich habe mich durch dich kennengelernt auf eine Art und Weise, auf der ich immer wenn ich in den Spiegel schaue, auch ein Stück von dir sehen werde, wenn ich mir selbst begegne. Mhm. Das ist der Praise, den ich brauche. Also okay. Good Girl, verpiss dich. Ja, mir viel zu oberflächlich. Mhm.
Aber klappt das in der Reihenfolge dann? Also, ne? Also wenn der Praise schon da ist, macht es dann was? Also es geht ja um die Motivation. Motivation in dem Play sozusagen.
Genau, die Motivation gefallen zu wollen. Und ich will halt niemandem gefallen, der in der Lage dazu ist, Good Girl zu formulieren als Praise. So, Good Girl in deinen Arsch.
Genau, also nur das. Genau, das ist ein bisschen lame.
Ja. So, ich brauche das, ich brauche das ein bisschen rhetorisch stärker. Ich brauche das intelligenter. Ich brauche das besonders halt einfach.
Du brauchst besonders. Praising mit Abitur.
Ich würde eher sagen Master bis Promotion, aber Abitur wäre dafür ja eine Voraussetzung.
Abitur wäre schon mal wichtig. Okay.
Naja, das ist so ein bisschen aber auch wieder mein, das ist einfach so mein Kink, dass ich ja da so eine dolle Prägung hin habe in generell. Also ich werde sehr schwach für Menschen, die so unverstandene Genies, wenn die so ein bisschen so sozial nicht so ganz auf der Höhe sind, aber halt in anderen Bereichen dafür halt überdurchschnittlich intelligent oder irgendwas Krasses bewegen, da kann ich mich nicht von fernhalten. Das finde ich also unfassbar spannend. Was mich auch immer wieder in so Beziehungsmuster gebracht hat mit so ein bisschen Toxizität, weil Menschen, die natürlich sozial, emotional nicht so auf der Höhe sind, sind jetzt nicht so die zuverlässigsten, dich da emotional in eine irgendwie geartete Form von Abhängigkeit zu bringen. Ja?
Das Dreieck halt, ne? Das können spannende Kombinationen draus werden. Kink, BDSM ein bisschen nerdy. Dann irgendwie würde ich auch sagen, ist so diesem Nerdy-Sein, ich weiß nicht, also ich habe selten krasse Nerds in irgendwas getroffen, die dann so in Sozialräumen immer zu 100% akkurat funktionieren.
Ja, auf jeden Fall nicht. Und das ist ja auch das Charmante, finde ich.
Ja,
ne?
Ja,
find
ich auch.
Und ich kenne jetzt tatsächlich ein paar Nerds, die von sich sagen würden, sie sind nicht kinky. Und dann geht ja in mir sofort das los, dass ich sage, ja, du hast noch nicht mit mir gespielt. Also ich glaube halt wirklich, dass wir... Ja, ich glaube halt wirklich, dass wir für viele...
Setz mal einen Orkhelm auf.
Okay, naja, no King-Shaming, ja. Aber ich glaube, dass wir für solche Dinge einfach auch eine gute Eintrittskarte brauchen, oftmals, um da wirklich auch herauszufinden, wo sind meine Grenzen und was kann ich überhaupt spielen oder sowas, ne?
Ja.
Also ich erinnere mich, ich hatte mal von der Geschichte gehört, ich versuche jetzt hier irgendwie möglichst anonym, dass halt wirklich überhaupt nicht klar ist, wo es irgendwie in welche Richtung geht, aber wo sie super Vanilla, also wirklich so nicht mal Popoklatsche, nicht mal Haare ziehen, schon gar nicht würgen oder so beim Sex, ne? Also wirklich streicheln und auch irgendwie langsam und irgendwie, ne, so schöner Vanilla-Sex. Und dann findet die sich einen Partner, der einfach so auf 30 Tage nicht kommen steht, also so auf Edging sein Vater, also was ja super kinky ist, einer submissiven Geschichte. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte einen Partner, dem könnte ich einen Monat lang, wir haben jeden Tag Sex, aber ich verbiete einen Monat lang, dass er nicht kommen darf. Oh mein Gott.
Pew.
Oh mein Gott, wie hot, ja, diese Macht. Und dann finden sich manchmal Leute zusammen und dann merkt man so, ach, naja, okay, das Spiel finde ich okay. Das würde ich mitmachen. Gestalte ich mit. Mitmachen klingt immer so nach gar nicht so viel Freiwilligkeit. Genau. Aber beantwortet das deine Frage? Also ich weiß nicht genau. Ich würde sagen, eher so oberflächlicherer Schmerz. Ich glaube auch nicht sehr intensiv. Und gleichzeitig hatte ich jetzt halt auch noch keinen Dom, wo ich sagen würde, und du pusht mich jetzt auf jeden Fall in Gefilde von Auslieferung und Verletzlichkeit. Ich habe Anteile in mir, die sich das sehr wünschen. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch den gehörigen Respekt davor, weil da wirklich jemand dazu gehört. Also es müsste am besten Fall jemand sein, der selber Psychologie studiert hat oder sowas. Oder auf jeden Fall wenigstens Coaching-Ausbildung.
Weil?
Und emotional die Höhe mitbringt. Weil danach repariert werden muss.
Ja.
Also Afterplay ist ja, ich habe mich wenn wir uns in Situationen bringen, die unser Nervensystem einmal komplett aufreiben, dann ist ja gerne mal so, dass danach Gefühle reinklatschen können wie Scham, Schuld. Ja, das muss aufgefangen werden. Das muss im besten Fall, ist da jemand erfahren und weiß schon, wie Menschen sind, wenn sie aus dem Subspace zurückkommen. Also Subspace ist also dieser Trance-ähnliche Zustand, den Menschen beschreiben, die sich eben unterordnen und sich im Spiel dominieren lassen. Die kommen in eine Art Trance-Zustand, Subspace, ich wiederhole mich.
Ja, und, ich finde das so richtig.
Und das ist super verletzlich. Das ist ein super verletzlicher Zustand. Und wenn wir dann wieder in unserem Bewusstseinszustand sind und irgendwie, ich sage jetzt mal ganz blöd, oh Gott, das habe ich mit mir machen lassen oder habe ich gebellt? Habe ich wirklich gebellt? Habe ich hier auf den Boden gepisst? Na, also dass dann so eine Geschichte, das kann halt einfach oder muss dann einfach auch aufgefangen werden. Und ja, Best Case ist alles vorher abgesprochen und es gibt keine Momente von, habe ich gebellt? Und gleichzeitig bin ich selber eine Riesenfreundin von so fantasievollem Let's see where this goes. So, gib mir deine Hard Nose. Das geht auf gar keinen Fall. Wir machen Safe Word aus. Und dann bin ich halt aber gut genug ausgebildet, um das im Nachhinein halt auch auffangen zu können. Das Vertrauen hätte ich jetzt nicht in
gehen.
Ja.
Was heißt das? Also, ich meine, wir haben ja letzte Folge haben wir ja über Reparatur ganz doll geredet. Jetzt ist das ja hier ein ganz, ganz anderer Kontext. Also, du hast es gerade schon angerissen, aber ich denke mir gerade, jo, hier geht es ja nicht mal unbedingt nur um die Beziehungsebene, sondern ist es denn von dem dominierenden Part an der Stelle auch irgendwie eine, oder siehst du da eine Verantwortung, dass hier, also dass das Caring vor allem in die Richtung auch weitergeht, also dass der Dom dem Sub sozusagen irgendwas von den Schultern nimmt oder irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich kenne mich ja nicht aus.
Also ich glaube, das liegt auf jeden Fall erstmal daran, welche Art Dom bist du. Ne? Es gibt eher Soft Dom, das heißt Menschen, die ja trotzdem weich sind, trotzdem kuscheln, trotzdem streicheln, trotzdem küssen, ne? Obwohl sie in der dominanten Rolle sind. Es gibt verschiedene Sub-Ausrichtungen. Ne? Also es ist immer so ein bisschen die Frage, wer bist du, womit identifizierst du dich und wie soll das Spiel laufen? Und ich persönlich bin eher Soft Dom, also eine spannende Mischung, weil degrading, sadistische Soft Dom. Ich glaube, dass das in der Mischung, auch wichtig ist. Zumindest ist es wichtig für mich im Spiel. Und ich habe definitiv die Haltung, dass jetzt nicht unbedingt darum geht, dem Sub was von den Schultern zu nehmen, denn die Sub-Rolle, ich glaube, auch das ist oft sehr verkannt. Der sich unterordnende Teil hat eigentlich die Macht im Spiel. Ja, also
spannend.
Ich habe ja nicht die Macht, weil ich sie mir nehme. Das ist ja keine Macht. Das ist genau, wie ich manchmal mit Männern in dem Kontext zu tun habe. Und dann kommen so Sprüche wie, ich bin 2 Meter groß. Ich sorge schon dafür, dass du machst, was ich sage. Ja, verpiss dich. Genau das ist es ja nicht. Ja, also es geht ja genau nicht darum, dass du deine körperliche Überlegenheit nutzt, um mich dazu zu bekommen, zu machen, was du sagst.
Ja.
Es geht ja darum, dass wir eine Basis von Verbindung, Vertrauen, Respekt haben und wir verhandeln und du mich über deinen Charme und unsere Verbindung vielleicht dazu bekommst, ja, weil ich nicht anders kann, außer mich hinzugeben. Das ist eine ganz andere Machtdynamik, die wir da haben. Es ist eine freiwillige Macht und die submissive Rolle, also die sich unterordnende Rolle, entscheidet die Grenze. Die und sich unterordnende Rolle hat das Safe Word. Wenn dieses Wort fällt, oder manchmal gibt es ja auch eine Ampel, ein Ampelsystem, so grün, gelb, rot, ne, im Sinne von grün, ja, weiter geht's, gelb, oh, ich, und rot, so Stopp. Sofortiges Abbruch, Error Exe 404. Ne?
Okay.
Und dazu gehört zumindest die Fähigkeit, sich auch im Griff zu haben. Ne? Also da nicht auf Kosten der Person, die jetzt zum Beispiel gerade gefesselt ist und sich eh nicht, also theoretisch sich eh nicht wehren könnte, da jetzt irgendwie Grenzen zu überschreiten.
Okay, und dann, ich kann es noch nicht ganz greifen. Wie sieht hier Reparatur aus?
Wieso Reparatur? Habe ich den Begriff fallen lassen?
Ja, hast du, genau.
Ah, okay, nee, also Aftercare. Es ist, das wird auch vorher besprochen. Die Frage ist, was brauchst du denn an Aftercare? Brauchst du deine Ruhe und erstmal duschen? Brauchst du Getränke, Snacks, kuscheln? Brauchst du Worte der Aufmunterung? Willst du einen Comic gucken, ein Anime? Halten wir uns erstmal nur eine Zeit? Kein Körperkontakt? Also es ist ja, das muss auch in der Absprache vorher wird besprochen, wie sieht das Afterplay aus? Also nach dem Spiel die Aftercare. Wer braucht was? Wie lange wird das gebraucht? Na, das ist halt, also ein Kuss auf die Stirn, sich zur Seite drehen und schlafen ist halt vielleicht in, je nachdem, wie das Play so aussieht, halt nicht so die beste Idee gewesen. Ne? Und das ist super, ja, super individuell und vielleicht auch tagesformabhängig. Mal brauche ich mehr, mal brauche ich weniger. Dann mal war ich vulnerabler, mal war ich weniger.
Ja, dann ist es wahrscheinlich, wenn man sich da erstmal so ein bisschen einfinden muss oder will, ne, oder wenn man so ein bisschen experimentell unterwegs ist, dann macht es ja wahrscheinlich auch mehr Sinn, das zwar schon mal vorher zu hören, aber dann danach auch nochmal abzufragen.
Auf jeden Fall.
Ne, also so dieses, was glaubst du, wenn wir das und das machen, wir machen ja gerade eh ab, was, ne, was, wie soll unser Spiel hier aussehen? Was glaubst du, was du danach brauchst? Dann, wenn es soweit ist und wir kommen hier in die Endphase, dann vielleicht eher auch nochmal nachfragen. So, ist es immer noch das? Oder ich stelle mir das richtig schwierig vor, wenn man das vorher noch nicht weiß, sich da reinzudenken. Also vielleicht warst du noch nie wirklich im Subspace, sondern du bist einfach nicht erfahren genug, ne?
Ja.
Und auf jeden Fall. Kannst dann, ich stelle mir das einfach super schwierig vor, wenn du dann da bist. Und dann ist hier qua Ablauf irgendwie jetzt der Zeitpunkt, wo du gefragt wirst, was brauchst du denn jetzt? Und du kannst es aber dann ja gar nicht sagen. Also, oder bist noch gar nicht wieder richtig da, oder?
Ja. Ja, deswegen wäre es total wünschenswert. Also, ich studiere das ja gerade. Ich studiere ja den Cultural Aware King Professional, also den kulturell bewussten King. Professional ist irgendwie schwer zu übersetzen. Irgendwie Berater, Betreuer, Fachpersonal, keine Ahnung, irgendwie so wäre die konkrete Übersetzung. Und es wäre total toll, wenn alle Menschen, die in diesem Bereich spielen auch oder Sachen anbieten, sei es jetzt entgeltlich oder unentgeltlich auf Basis von Beziehungsebene, davon Ahnung hätten.
Ja.
Also tatsächliche Ahnung hätten und was meine ich mit davon? Auch von potenziellen Retraumatisierungssituationen, von irgendwie, Background-Geschichten, wonach kann ich fragen? Also eine Person aus einem offeneren Land, wie jetzt irgendwie Deutschland, spielt mit einer Person aus einem eher geschlosseneren, sexuell geschlosseneren Land, wie die Vereinten Arabischen Emirate oder sowas. Dann könnte man mich buchen. Ja. Und hätte ich da ein gewisses Feingefühl, was sind da die Backgrounds und können wir davon ausgehen, dass stimmen hier für alle die Definitionen, können wir alle mit dem gleichen Wortschatz was anfangen? Wahrscheinlich nicht. Und welche Gefühle kommen am wahrscheinlichsten hoch? Ne? Also eine Person, die eben religiös, kulturell, sexuell unterdrückt aufgewachsen ist, hat wahrscheinlich auch viel mehr internalisierte Scham. Als eine Person, die nur mit der normalen gesellschaftlichen Unterdrückung aufgewachsen ist. So an Rollenerfüllung und sowas, ne? Genau. Aber was mich dann immer viel mehr interessiert ist, wie kann es sein, dass das bisher bei dir so vorbeigelaufen ist? Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe. Als wir die ersten Male Sex hatten, war ich so total, was passiert hier gerade? Weil du warst so höflich. Ja, also ich war es wirklich nicht gewohnt, dass jemand nicht mal ein kleines bisschen, nicht mal ein Stückchen würgen, Haare ziehen, irgendwas kneifen, irgendwas so, ne, ich nicht mal eine Millisekunde. So, sondern ich hatte halt das Gefühl, dass so, es war so eine Mischung aus Ganzkörpermassage und ich weiß nicht, Wellnessbar irgendwie. so die ersten 4-5 Mal, ich weiß auch noch ganz genau, dass ich da echt drauf geachtet habe, weil ich so dachte, okay, und wann kippt es? Und ich bin dann gekippt. Also ich habe dann irgendwann mal, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, deine Hand genommen und habe die halt, ich weiß gar nicht mehr, in meinen Hals gelegt oder so. Ich weiß nicht mehr, wie das angefangen hatte.
Ich weiß auch nicht, wie es gekippt ist. Weiß auch nicht, ob es gekippt ist oder was ja auch wahrscheinlich mit dir ist, dass du irgendwas angesprochen hättest.
Mhm. Ja, ich habe keine Erinnerung mehr. Ist 4 Jahre her, auf jeden Fall. Habe ich dann das introduced, weil so süß ich das auch fand und so, dass mein Körper so geworshippt und gestreichelt wird, das ist nicht der sensorische Input, den ich brauche.
Mhm.
Na, ich brauche ja schon einen kräftigeren sensorischen Input. Und da geht es ja schon los, was ist kinky? Na, also schon alleine dieses Tempowechsel, schon allein dieses kräftige angefasst werden. Aber wie kommt es denn in Generation Porno? Wie kommt es denn in Generation hier Kinky Castle auf Pornhub? Das war ja auch irgendwie eine Zeit lang so das übelste Ding. Dass du so gar keine kinky Anwandlungen hast, so aus dir heraus. Gar keinen Bock, mich zu schlagen. Wie kann das sein? Würdest du sagen, es ist krank, wenn Menschen generell Bock haben, ihre Partnerpersonen zu schlagen?
Nee, ich habe da gar keine Wertung zu. Genauso wenig habe ich halt eine Wertung zu. Also selbst wenn ich da irgendwas im Internet schon mal gesehen hätte, ich traue dem Internet nicht. Ich denke immer, jo, da hat sich halt jemand überlegt, was hier gleich passiert. Und weiß ich nicht, ist das Sexualität? Irgendwie nicht. Vielleicht ist irgendwas dabei, was wir auch mal nachmachen wollen. Ne? Das ist irgendwie ja doch, dann aber das habe ich, also egal, was ich da gesehen habe, noch nie für wirklich voll genommen. Weil es ist doch irgendwie was, eine ganz andere Nummer. Ob ich jetzt hier mal eine Kamera auf irgendwas drauf halte und dann möchte ich doch irgendwas darstellen. Aber ist das, das ist halt eine Darstellung. Genauso gucke ich Filme. Also, weißt du? Und da bin ich dann natürlich auch total, also ich liebe das, wenn jemand in Psychothrillern genau darstellen kann, mit Absicht, was hier für ein Muster oder so dargestellt werden soll. Und das studiert hat, also ne, wenn so ein Schauspieler das vorher studiert hat und genau weiß, ey, an der und der Stelle kommt es wirklich authentisch, wenn ich da mal kurz kein Gesicht mache oder wenn ich da mal kurz so einen Mikroausdruck mal rauszauber. Das finde ich schon krass. Aber so, denke ich auch, sieht man so kleine Sexfilmchen im Internet und dann weiß ich nicht. Und alles, was
du glaubst den Darstellern nicht, dass sie den Bock gerade haben, den sie haben.
Ja, also ich glaube überhaupt nicht, was da so passiert. Und sicher kommt es dabei mal vor, aber man erkennt ja den Unterschied nicht, weil ja, wir sind halt Schauspieler. Und und dementsprechend habe ich da eher so eine Meinung zu von, wenn mir das mal über den Weg läuft, dann, also so wie mit dir, ne, dann gehe ich auch gerne mit ins Erkunden. Aber ich muss das ja fühlen. Also ansonsten macht es ja keinen Sinn. So ein paar Sachen habe ich mir dann
vielleicht. Genau, und jetzt hast du ja aus dir heraus hast du ja anscheinend nicht das Gefühl zu fühlen. Also mir musste jetzt niemand begegnen, um mir zu zeigen, dass ich total Bock drauf habe, dass Menschen sich mir hingeben und dass ich die Erlaubnis bekomme und das Vertrauen bekomme, mit diesen Menschen Dinge anstellen zu können, die nicht jeder mit ihnen anstellen darf. Ne?
Mhm.
Und ich frage mich halt einfach, gibt es irgendeine Regung in dir, die in diese Richtung funktioniert? Und ich glaube, abkürzen zu können und zu sagen, nein. Ich glaube, in purer Dominanz hast du wenig gefallen.
Genau.
Ja? Und das Höchste, was wir bei dir entdecken können, ist aber eine eher sexuell submissive Neigung. Und zwar der Pleasure Kink.
Ja.
Magst du darüber was erzählen, wenn ich schon sage, ich bin eine sadistische Degraderin? Kannst vielleicht auch ein bisschen blank ziehen, Tobias Haffermann.
Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, war kurz der Gedanke, ist es vielleicht genau das? Ist es genau das? Muss ich unbedingt wissen, ist das meine Macht? Also ist es ein Machtding? Muss ich mal kurz überlegen.
Ja, bitte lass uns teilhaben an deinen Überlegungen, das ist ein Podcast, das könnte ja sehr unterhaltsam sein.
Okay, ja, also ich ziehe einfach unfassbar viel Lust raus, wenn bei jeglichem Spiel oder beim Sex, wenn es viel Reaktion gibt auf das, was hier gerade passiert. Jetzt habe ich mich natürlich dabei auch schon mal gefragt, weil das weiß ich schon länger von mir. Jetzt habe ich mich auch schon mal gefragt, so, was ist es? Ist es Performance-Druck, sein Vater? Einfach, weißt du, muss ich mir da gerade was beweisen? Ist es das? Aber irgendwie nicht. Weil, ist ganz interessant, weil es ist mir egal, ob ich der Auslöser bin. Also, kann es das nicht sein? Ja, aber viel Reaktion.
Ob du der Auslöser bist oder was könnte noch der Auslöser sein? Also
die Person selbst. Mhm. Also die Person selbst kann, ich könnte daneben sitzen und fände es trotzdem heiß, ja, obwohl ich da gerade gar nichts mit zu tun habe. Ja, das geht so in die Richtung. Ich habe es noch nicht mal ganz durchdrungen oder vielleicht schon. Also ich weiß nur nicht, ob sich da noch irgendeine andere Facette offenlegt. Aber das ist es. Und ich weiß nicht, ob, das ist ja jetzt erstmal was ganz Grundlegendes, was sich ja sicher irgendwie in alles andere mit integrieren lässt. Ne, wenn du jetzt sagen würdest, mir fehlt hier unbedingt das Pedal, ich habe hier ein Pedal besorgt, so, und jetzt bau das mal mit ein. Okay, für die Reaktion würde ich einen Weg finden wollen. Weil wenn du mir schon etwas sagst, was du ganz besonders toll findest, und ich kann dem nachgehen und dann in dem Fall bin ich dann der Auslöser, dann finde ich das heiß. Aber es ist nicht dieses klassische, also ich würde es dann halt nicht machen, A, um dir weh zu tun oder B, um das Machtspiel an sich auszuleben. Mhm. Und mir fällt gerade noch ein.
Ja, und da kommen wir dann da kommen wir im Kingway dann nicht zusammen, weil das die, oder beziehungsweise noch nicht zusammen, keine Ahnung, ob wir da vielleicht eine Lösung für finden können, weil ich stehe jetzt gar nicht per se darauf, dass jemand ein Pedal bei mir benutzt, sondern ich stehe darauf, dass jemand ein Pedal bei mir benutzen will.
Ja, genau. Genau.
Ja? Weil ich bin nicht submissiv von meiner Grundausstattung her, dass ich da jetzt irgendwie, aber wieder submissiv genug, dass ich es mag, mich unterordnen zu müssen. Na, ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt hier gerade, ne?
Aber, Naja, doch. Ja, verstehe schon. Aber so komisch ist es, ne? Also es ist gar nicht so, es ist halt gar nicht so, es ist nicht so oberflächlich wie, oh, ich habe mal Lust auf BDSM. Schatz, komm, wir gehen uns mal was besorgen. Ja, irgendwie nicht.
Ja, und gleichzeitig, wie geil, wenn das doch klappt, ne? Wenn da zufällig die Rollen so zueinander passen, genau, dass die sich irgendwie gut finden.
Und dann musst du auch nicht komplett verstehen, ne?
Genau. BDSM ist ja auch viel mehr als das. Es gibt irgendwie 24/7 Power Exchanges, die halt wirklich in den dynamischen Rollen leben und existieren, wo ich erlaube dir zu essen oder nicht, ich erlaube dir zu trinken oder nicht, du gehst ins Bett, wenn ich sage, du ziehst an, was ich sage. Ne? Das ist auch eine Form von Power Exchange. Es gibt verschiedene Rollenspiele. Ein ganz beliebtes Rollenspiel bei Frauen mit Daddy-Issues ist Daddy-Dom und Little-Girl Spielereien, und da schließt sich wieder der Kreis so ein bisschen. Die Frage ist ganz oft, aber was denn therapeutisches BDSM? Weil was ich gerade studiere, ist ja Vorbereitung auf therapeutisches BDSM. Und wir haben in BDSM die Möglichkeit, hochintime Beziehungszerrüttungen aufzuheilen, indem wir die Rolle nochmal wiederholen. Aber zum Beispiel im Rape-Play. Also wir können verabredete Triggerwarnung, Vergewaltigung. Wir können abgesprochene Rollenspiel definieren, in dem ich wieder vergewaltigt werden könnte, angenommen, ich hätte da ein Trauma. Nur diesmal habe ich ein Safe Word und kann also die Macht nutzen, mich aus dieser Situation zu befreien und bin nicht wieder so ausgeliefert wie beim ersten Mal. Das klingt jetzt sehr einfach runtergebrochen. Das ist nicht, oh ja, komm, machen wir das doch so. Und da habe ich gehört, mit dem Safe Word und dann ist alles gut. Das muss mit einem Therapeuten beglitten werden. Der Therapeut ist aber nicht die Person, mit der du spielst. Wir haben dann also noch eine professionelle Top- oder Bottom-Person mit dabei. Also Top ist die dominante Person, Bottom ist die submissive Person. Und je nachdem, wie das Spiel ausgestattet ist, so können da dann verschiedene Geschichten geheilt werden. Oder eben Menschen berichten davon, wie sie sich die Liebe, die sie von einem Elternteil nie bekommen haben. Ich stehe total auf Mummy-Play. Ich habe auch sehr große Daddy-Energy. Also ich bin dominant und ich verdiene Geld. Ich glaube, das ist so ein Klassiker. Ich arbeite viel. Ich habe einen großen Anspruch an dich. Also ich habe eine hohe Daddy-Energy als Frau. Ich habe nicht so eine hohe Mummy-Energy. Und da kann man sich natürlich die Liebe nochmal holen. Oder man geht selber in die Mutter- oder Vaterrolle und beweist sich selbst, dass man besser ist als dieser Elternteil, der einem nie das gegeben hat. Also es ist einfach sehr viel, sehr, sehr heil. Im Prinzip ist es darstellendes Spiel. Ja, es ist so Gestalttherapie, ja. Es ist so Körpertherapie irgendwie. Ja, weil man halt so in die Rollen schlüpft und eine Ermächtigung in einer Rolle fühlen kann, die eigentlich einen mal auf Schwäche ausgelegt hatte. Das ist das, was ich daran sehr spannend finde. Es ist im Prinzip verkörperte Anteilearbeit. So würde ich es jetzt mal nennen. Mit ein bisschen sexy Konnotation, wenn man möchte. Ja, aber nicht jede Variante von Kink ist immer sexual gecoded. Wir sind halt beide very high sex, deswegen geht es bei uns dann halt auch relativ viel um Sexualität, aber das muss gar nicht unbedingt sein. Manchmal geht es auch einfach darum, die Outfits zu tragen, Lack und Leder zu mögen oder Latex. Wie es sich auf der Haut anfühlt. Seil, ne? Seil ist zu vielen Teilen etwas, was überhaupt nichts mit Sexualität zu tun hat. Also Shibari und Bondage Play. Und das kann natürlich kombiniert werden. Misery Play auch.
Ne, auch da kann es ja total spannende Oberbegriffe von dir hören.
Auch da kann es ja. Findest du es hot gerade eigentlich, dass ich da so viel Ahnung von habe, oder?
Mega, ja. Aber also das ist auch, also ob Podcast oder nicht, ich glaube, du wärst die Erste, die ich Sachen fragen würde. Ganz einfach. Ich weiß, wie du.
Weil ich es weiß oder weil ich nicht verurteile?
Weil du diese, egal wie weit du in deinem Studium schon bist. Weil du hast da diese Schleue, die du dir angeeignet und angelesen hast, aus echtem Interesse. Das ist immer besonders. So Leute musst du immer fragen zu Themen, weißt du?
Studieninteresse. Ja, mein Zugangsweg zu BDSM war auch alles andere als clean. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat Pornofilme gedreht, Kameramann. Und der war halt kinky wie Sau. Und da sind wir gar nicht also da war wenig Absprache und da war im Prinzip nur so, hast Bock, was auszuprobieren? Und dann haben wir viel ausprobiert.
Sie hat doch ja gesagt.
Hat doch immer ja gesagt, ne? Das ist die Frage. Ich spiele halt am liebsten mit Menschen, die informed Consent geben können, die also informiert sind, wozu sie ja sagen. Die wissen, was wird hier passieren, was kommt auf mich zu, wie fühlt sich das an, ne? Die da irgendwie einen Erfahrungsschatz haben. Es ist halt immer potenziell ein bisschen gefährlicher, mit Menschen zu spielen, die halt, ich würde niemals mit Menschen spielen, die sagen, ich habe keine Grenzen. Ich rieche schon die Anzeige wegen sexuellem Missbrauch. So, ah ja. Die Schwelle ist viel zu klein, dass die Leute einfach nicht wissen, dass sie Grenzen haben. Und wenn ich diese Grenze oversteppe, dann ist die overstepped. Auch wenn vorher jemand gesagt hat, ja, es ist kein echtes Ja. Wenn du Ja zu etwas sagst, wo du nicht weißt, wozu du Ja sagst, ist es kein echtes Ja. Und damit ist Missbrauch per se die Tür offen. Ne? Und da, deswegen bin ich auch immer, wenn, ach keine Ahnung, wenn Leute mir dann erzählen, dass sie irgendwen daten und die machen so Dark Romance BDSM. Ja, ich habe das in den Büchern gelesen und ich finde das so hot. Renn. Bruder, renn einfach. Mach's nicht. Oder mach's besser.
Hot,
oder so.
War hot in dem Buch.
Ja, genau.
War hot in dem
genau,
Buch.
Genau, genau.
Und kann
Dinge,
sicher
die in
genau
unserer Fantasie hot sind,
ja.
Ja.
Kann sicher
ja,
auch hot
sind
sein.
Sind manchmal, ne? In Realität richtig. Und in Realität wird's real. Das heißt, wir haben echte Gefühle dazu. Wie gesagt, die Scham klatscht mit rein oder irgendwelche. Du willst das nicht provozieren.
Das Buch klappst du halt auch zu, ne? Und also wie wir jetzt schon von Anfang an drüber gesprochen haben, hast du Lust, egal wie gut du es machst, du hast hier halt eine Verantwortung. A für dich, egal in welcher Rolle jetzt, A für dich, aber dann je nachdem, ob du auch eher passiv oder eher aktiv bist, halt auch unbedingt für den anderen.
Meine große Herausforderung ist halt, es ist ja nicht so, dass es nicht genug Subs gibt. Ne? Auch falls jetzt irgendwer diese Podcast-Folge hört und sich denkt, oh Gott, die Charlo ist ja meine Traumdom. Mein Problem ist halt, ich habe keinen Bock auf einen Standard-Sub.
Was ist hier der Standard-Sub?
Genau. Ich habe großes Interesse an, oh, wie formuliere ich denn das jetzt hier, dass nicht alle sagen, die Charlo ist so eine komische Drecksnutter. Also best case sind wir im Leben auf Augenhöhe. Das heißt best case auch Unternehmer, akademisiert, best case sogar vielleicht schlauer als ich oder zumindest weiter akademisiert, was nicht schwer ist. Ich habe nur einen Bachelor studiert und ein paar IHK-Abschlüsse. Im besten Fall bist du rhetorisch genauso fit wie ich. Im besten Fall bist du emotional genauso intelligent wie ich. Also wir sind gleich, nur du bist Sub. Im besten Fall irgendwie in die Richtung Sissy, in die Richtung Degrading. Aber du bist halt im echten Leben, triffst du Entscheidungen. Im echten Leben hast du Mitarbeiter. Im echten Leben trägst du Verantwortung. Das finde ich geil. So jemanden psychologisch, emotional, dynamisch zu einem Machtaustausch zu bekommen, das ist geil.
Mhm.
Ich sage jetzt mal ganz plump, naja, halt eine ganz liebe Maus, eine Zaubermaus auch einfach. Und jetzt will ich wieder nicht sagen alles, gibt bestimmt auch den ultra headstrong, sturen, ne, Menschen so, kann total sein, aber das kickt mich nicht so. Da habe ich, weiß ich ja, bin ich wahrscheinlich vom Kapitalismus zu sehr geprägt oder so, was weiß ich.
Was ist es dann? Also ist es dann, dass für dich der Ausschlag des Lebens größer ist, weil du immer das, also weil das gerade präsenter ist, dass das hier ein Machtwechsel gerade wirklich ist? Oder was, was glaubst du?
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch sonst kein Power Exchange. Welche Power? Also wenn ich eh schon mehr, also ne, die Schlagkraft, die Power. Auf alles bezogen jetzt, ne? Nicht nur finanzielles, nicht nur ökonomisches, nicht nur soziales, emotionales, psychologisches, ich meine da wirklich alles, ne? Wenn die eventuell sogar über meiner steht, ist für eine Verantwortung.
Mhm.
Geil.
Geil.
Das ist die Herausforderung daran. Ja, die Herausforderung daran tönt mich. Wiederum bei Frauen. Bei Frauen kann ich eher damit, wenn die, ich sage jetzt mal, auch persönlichkeitssubmissiv sind.
Woran liegt das?
Ich mag's bratty. Ja, wahrscheinlich Sexismus. Also wahrscheinlich bin ich einfach, ist das noch nicht gut zu Ende reflektierter Sexismus. Irgendwie bei Männern eine gewisse Stärke erwarte, die ich bei Frauen jetzt. Frauen dürfen einfach sein.
Ach so.
Und Männer müssen was beweisen. So.
Aber wenn du das, wenn du das so gegeneinander hältst, also dürfen und können und kommst du mehr mit klar, verstehe ich. Aber hätte es trotzdem einen anderen Effekt, wenn diese ganzen Sachen bei einer Frau gegeben sind, dass das vermutlich.
Oh Gott, ja. Oh Gott,
auch
ja,
mehr Spaß
würde ich
genauso
machen. Ja, würde viel mehr Spaß machen. Aber bei Frauen. Weiß ich nicht, finde ich einfach, finde ich, glaube, es ist Sexismus in Richtung Männer, dass ich einfach weiche Männer nicht attraktiv finde. Ja, so sehr, was finde ich an dir scharf? Du bist super stur. Ja, du bist in deiner Art und Weise, also du bist nicht aufdringlich dominant, du bist nicht laut dominant, das bin eher ich. Ja. Du bist ziemlich leise dominant, aber du bist halt, du hast den größten Stinkefinger, den ich je gesehen habe, ne? Und damit muss man ja, es ist so. Und damit muss man umkönnen und das ist eine Herausforderung, das finde ich attraktiv. Sei herausfordernd für mich. So, dann ist das attraktiv. Ansonsten sind es nette Menschen, das ist ja auch immer so, jetzt kann ja Rotze scheißegal sein, ob ich irgendwen attraktiv finde, ne? Falls jetzt irgendwer sich da auf jeden Topf passt, ein Deckel, das ist dann halt nur nicht meiner. Ja, aber das ist es einfach. Ja, und ja klar, wenn da eine super taffe Unternehmerin, ich glaube es sogar wahrscheinlicher, die Mischung aus beruflichem Erfolg und emotionaler, psychologischer Intelligenz finde ich, glaube ich, auch eher bei Frauen. Mhm. Ja, und da hätte ich extrem Bock drauf. Ja, wenn das dann noch eine kleine, blonde, therapeutisch ausgebildete Person ist.
Ja.
Here I am, once again. Da, da, da. Ja, da kommt meine Kelly Clarkson raus, meine innere. Ich glaube, das war Kelly Clarkson gerade. Auch egal.
Nee, bestimmt.
Ja.
Aber wenn ich mal bei Joy Club Events so durchgucke, ne, dann sehe ich ja auch immer ganz, ganz viele Events zu dem Thema BDSM. Verschiedenste Sachen. Manchmal steht das nicht im Namen, aber ich habe auch das Gefühl, je mehr es dir ins Gesicht gedrückt wird, desto weniger traue ich der Sache. Weil, ja, wir benutzen hier irgendwelche Oberbegriffe, damit sich möglichst viele Leute mal ausprobieren können. Und wie geht das denn miteinander einher? Vor allem irgendwie findet man da überhaupt, ich weiß nicht, wie viel du Erfahrung überhaupt hast, aber findet man, glaubst du, da findet man viel. Leute, wenn man sich mal ein bisschen ausprobieren möchte und vor allem mal so in die Community jumpen möchte, findet man da eigentlich die Leute, die das gewisse Know-how mitbringen, um dich, also um hier einen Safe Space zu schaffen, der dann auch für dich gut ist, um dich mal auszutesten? Was denkst du?
So viele Fragen gestellt, wo halt verschiedene Antworten drauf kommen. Also ich glaube, um Community zu finden, sind solche Events super. Ich würde dort nicht hingehen, um zu spielen, weil ich kann nicht einfach spielen. Ich kann die Dinge, auf die ich stehe, kann ich nicht einfach mal spontan mit dir. Also wie meinst du das? Ich beleidige dich in Grund und Boden und füge dir Schmerzen zu und das machen wir so casual, weil ich kenne dich nicht, aber du hast mich halt drum gebeten und ist ja nicht spannend, wenn ich dich nicht kenne und wir haben keine emotionale Ebene und jetzt kann ich Dinge mit dir anstellen. Also aufgrund meiner Spielarten würde ich sagen, ich finde da jetzt nicht so richtig meinen Deckel, ne? Aber ich kann da natürlich Leute kennenlernen, die ich eventuell, also die ja grundsätzlich schon mal an diesen Spielarten interessiert sind, da wo eine größere Schnittmenge da ist und eine Offenheit da ist und gleichzeitig funktionieren diese Events für mich ganz oft falsch rum. Weil der auch auf Internetseiten, Joy Club ist gar nicht so die gute Internetseite für BDSM und Fetisch, das ist eher FetLife, F-E-T, Live, ich weiß jetzt nicht, ob F oder V, aber ihr werdet es finden, ja, so eine rote Maske. Ich hasse das eigentlich, bin da auch angemeldet irgendwie seit 2017, aber das steht, du bist halt nicht der Mensch, ist nicht im Vordergrund, sondern meine Kinks. Und du hast halt im Kink-Bereich genau die gleiche Erfahrung wie wir, wenn wir versuchen, Poly-Freunde zu finden. Wenn das Einzige, was uns verbindet, Poly ist, verpiss dich. So, also es sind so viele Dinge wichtiger als die Art, wie wir lieben, bei der Frage, ob du mir als Mensch sympathisch bist. Und genauso ist so viel wichtiger bei der Art, wie wir leben, bei der Frage, ob wir in Spielrichtungen zusammenpassen. Deswegen, ich mag es halt viel lieber, Menschen kennenzulernen, so wie immer. So, ich würde immer erstmal den Menschen kennenlernen. Wer bist du und warum? Das sind so meine Lieblingsfragen. Und wenn dich nicht überfordert, darauf zu antworten, sind wir schon mal in Runde 2. Und irgendwann dann weiter hinten kommt dann auch eine Kink-Offenheit, sag ich jetzt mal.
Okay. So.
Deswegen bin ich da mal nicht so Fan von, weil, ja. Ah, cool, du bist eine Sissy. Hm. Ja. Das löst nichts in mir aus. Einfach, mhm. Ne? Da ist jetzt nicht,
Direkt
das große Interesse. Cool,
dann lass mal in Zimmer 2 nach hinten gehen.
Genau. Aber das mag auch daran liegen, dass für mich Kink eher eine Praxis ist. Mhm. Ich bin nicht sehr identifiziert mit dem Thema. Also ich bin nicht sadistisch degrading Softdom, sondern das ist die Rolle, die ich gerne verkörpere oder mit der ich mich am authentischsten fühle, die am ehesten zu mir passt, in einem Setting, im Spiel. Ne? Ich bin auch in der Persönlichkeit dominant, ja, aber da achte ich noch viel, viel mehr darauf. Erzähle ich gerade Bullshit, weil ich muss gerade dran denken, dass ich ja schon im Kennenlernen auch drauf stehe, Leute erstmal zu verarschen, um zu gucken, ob die meine Intensität aushalten können. Ansonsten würde ich sagen, ich glaube, ich bin erst richtig verantwortungsvoll mit dir. Ja, es tut mir leid, ich wollte jetzt also gerade so einen raushängen lassen von...
Verarschen heißt hier an der Stelle so ein bisschen foppen, meinst du? Also so ein bisschen
genau,
herausfordern.
Ja, ich foppe. Genau. Ich bin, glaube ich, erst so richtig sicher für dich als Mensch, wenn wir Beziehungsebene haben. Wenn ich dich nicht kenne und du gehst mir auf den Sack oder auch nicht und ich habe einfach einen schlechten Tag. Ich bin nicht der Typ Mensch, der sich hinstellt und sagt, bei mir können immer alle sicher sein. Nee, Leute, ey, ich hab selber Probleme und ich muss mein Leben auf die Kette kriegen und ich bin nicht die, die auch noch sich fragt, wie fühlen sich jetzt alle mit mir wohl, sondern ich hoffe, du bist in der Lage dazu, Maul aufzumachen, wenn du dich mit mir nicht wohlfühlst, dass wir da irgendwie drüber reden können, weil ansonsten habe ich wahrscheinlich nicht die Kapazitäten, bei jedem reinzufühlen und zu gucken, wie geht's dem jetzt eigentlich mit meinem Verhalten? Oh mein Gott. Ja, nee, that's not me.
Sexy. das ist genau die Art Stinkefinger, die ich lebe und auch mag.
Ja, ich weiß. Deswegen sind wir da auch, glaube ich, gegenseitig so ein Match made in hell, aber auch oft. Ja,
ja, aber zum Glück haben wir ja Beziehungsebene.
Ja. Ja, ja. Ich würde eigentlich voll gerne auch, dass du mehr erzählst. Ich habe das Gefühl, du windest dich wie so eine kleine Snake.
Ich winde mich? Nee, ich glaube, ich habe einfach weniger Winden, sondern ich habe da einfach nicht so ein... Also was soll ich da groß erzählen? Ich könnte ganz langweilig erzählen. Und dann habe ich mal das ausprobiert und das hat auch nicht so viel mitgemacht und dann habe ich mal das...
Dann habe ich das probiert und das hat... Aber das erzähl doch mal. Also was haben wir denn schon probiert oder was hast du denn schon probiert und... Auf wie viele Arten hat es nichts mit dir gemacht? Also, erzähl doch das wenigstens mal vielleicht.
Ah. Okay, Prämisse. Ich glaube, Teil meiner Sexualität ist ganz, ganz doll, so wie du es ja vorhin auch schon beschrieben hast. Ich sag mal, sehr, sehr starke Körperlichkeit, also Sexual Blueprint, Sexual, so. Das heißt, ich mag schon auch sensorische Reize. Ich mag auch so leichte Intensitätswechsel, also so ein bisschen Ausschlag in dem, was wir da so miteinander machen. Und hoch und runter, sowohl aktiv als passiv, das genieße ich auch. Aber es ist halt, es passiert irgendwie alles immer so auf so einer ganz dollen Wahrnehmungsebene. Ich mag das, wenn das so doll in den Flow zu kommen, dass ich danach nicht mehr weiß, habe ich dabei irgendwas gedacht überhaupt oder war ich einfach nur präsent und habe selber wahrgenommen und irgendwie verschmelzen irgendwie auch die Körper so in meinem Verständnis oder in meinem Gefühl miteinander, weil ich ja ganz genau weiß, wenn ich dich hier hinten berühre und leicht oder ein bisschen doller, dann fühlst du das und dann fühle ich das aber auch gleich. Also so auf der Ebene passiert bei mir Sexualität. Fange ich dabei an, etwas zu machen, was sehr verkopft ist, dann bin ich nicht in diesem Flow irgendwie. Und da ich, mein ganzer Alltag, mein ganzes Leben ist super verkopft. Und ich glaube, deswegen mag ich das genauso. Und dann wird es schwierig. So, jetzt kommt aber eben rein, dass ich ja scheinbar eine Art Pleasure Kink habe. Und dementsprechend ist es ja schon komplett auch wichtig zu hören, okay, was macht dir Pleasure? Und jetzt kommt es auf die Person an. Ne? jetzt kommt es auf die Person an. So, was ist es? Ist es genau das, wo, also ist unsere Überschneidung jetzt hier perfekterweise genau das? Dass das sich für mich auch super flowy anfühlt? Oder müssen wir hier mal verschiedene Sachen ausprobieren? Und in denen, ja, das beißt sich dann manchmal so ein bisschen. Irgendwie kann das dann gut sein, kann auch nicht.
War nicht gut.
Wie gesagt, du hast ja alles, was du mir hier gerade erzählt hast, oder hier allen gerade erzählt hast, hast du mir ja auch mal so erzählt. Also logischerweise, wenn wir mal drüber reden, ey, was...
Ja.
Ja? Was gibt es denn bei dir und gibt es hier irgendwelche Bedürfnisse, über die wir noch nicht geredet haben? Oder. Einfach mal die Tür aufmachen. Gab es ja natürlich bei uns auch schon vorher. Und wenn du mir dann sowas erzählst, dann ja, frage ich mich, jo, kann ich denn diese Rolle annehmen? Mhm. Und ich habe es auch versucht und ich habe daran auch schöne Erinnerungen. Du hast vorhin gesagt, du magst es halt auch als dominante Person. Magst du es ein bisschen bratty und ich glaube, aber als passive auch. Oder jedenfalls hat sich das sich für mich so angefühlt. Was irgendwie gut war, weil dann hatte ich eine andere Aufgabe. Weißt du? Also, da ich mich ja in dieser Rolle überhaupt nicht zurechtfinde. Genau, muss ich jetzt hier auf einmal ganz schnell, ohne groß drüber nachzudenken, also könnte ich machen, aber mein Flow ist dann nicht mehr drin, dann brauche ich ja auf einmal eine Strategie, wie ich das umsetze. Genau, der Brad Tamer halt. Und ja, das
kannst du auch gut.
Fand ich, danke. Das fand
da
ich.
Da kommt der alte Kampfsportler in dir durch.
Da glaubst
jetzt,
du?
Nee, hier sind Regeln aufgestellt, da wird sich jetzt dran gehalten, da bist du dann,
bist
du dann sehr gut darin, dich.
Ja. Ja, aber wie gesagt, es beißt sich dann immer so ein bisschen damit, dass das, ja, also der Flow wird irgendwie so ein bisschen unterbrochen und vielleicht entwickelt sich das. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Art von, oh ja, da könnte ich einfach öfter mal ein bisschen was ausprobieren und ich meine, Sachen, die ich öfter mache, die sind dann, fühlen sich auch eher flowy an.
Das ist es. Es gibt
also
auch
vielleicht
einen Top-Flow.
Es gibt
einen Top-Flow und einen Bottom-Flow.
Genau, also irgendwie, ja. Vielleicht ist es einfach nur eine Art von, ich fühle mich vielleicht erst wohl in der Rolle, wenn ich die auch öfter mal annehme. Ganz einfach, so wie in jedem anderen Leben.
Ja, die Frage ist ja auch, welche Rolle möchte ich bekleiden? Also worauf habe ich da Bock?
Genau. Naja, und da es halt an der Stelle für mich eher sehr, sehr experimentell ist, sind diese ganzen Fragen ungeklärt und deswegen, ja, that's where I am. Da bin ich.
Super, dann sollte sich doch vielleicht einfach mal zum Spielen kleine Sklavin bei uns melden.
Hm? Ja.
Praktikumsstelle ist ausgeschrieben. Übrigens war jetzt ein Joke. Zwinker. Aber Mentorship ist auch ganz üblich im BDSM. Also Mentorenprinzip, ne? Damit du halt in die Rollen, also dass du einen Zugang findest, so wie, ja, in die Hand genommen wirst. Das mag ich auch so gerne am BDSM, dass es halt gibt so viele verschiedene Anleitungen und Hilfestellungen und irgendwie es ist was mega Tolles. Also ich finde es unfassbar bereichernd, in dem Bereich unterwegs zu sein. Und ich suche gerade tatsächlich auch eine Mentorin. Mhm. Nochmal für mich, aber stellt sich heraus, dass ich mehr weiß als die meisten.
Mhm.
Aber ich habe ja noch nicht alles gespielt. Und das ist dann so ein bisschen so, Ja, ist schwer zu beschreiben. Da fällt es mir dann schwer, irgendwie mich da einzulassen. Schön. Ich würde sagen, hast du noch was auf der Agenda gerade?
Ja, gerade eine interessante Frage. Nur noch, ich kenne das Problem also aus meinem Trainerdasein. Auf wen hörst du denn jetzt eigentlich? Hörst du, wenn du dich als Trainer entwickeln möchtest? Oder auch als Sportler, wenn du Fragen hast zu deinem eigenen Prozess? Gehst du zu jemandem, der das alles gelernt hat? Mhm. Oder vielleicht lieber zu jemandem, der das ganze Spiel schon gespielt hat? Hab das irgendwie für mich geframed im Sinne von, ich habe mich recht als Student und noch eine ganze Weile nach dem Studium, habe ich mich halt die ganze Zeit gefragt, also gerade für mein Trainerdasein, weil dann hatte ich für mich irgendwie gefühlt genug Wissen, dass ich so mein Training irgendwie machen kann und so weiter. Aber da musste ich mich als Sportler auch erstmal finden. Und ich habe einfach wirklich aufgehört, mir diese Frage zu stellen. Und dann, ab dann war es eigentlich super. Das heißt, ich lese heute gerne mal eine Studie oder ich höre mir einfach an, was jemand über eine Studie erzählt. Ich höre mir gerne an, was sogar teilweise, was meine ehemaligen Professoren auf Instagram so treiben, weil die einfach immer guten Content haben. Gleichzeitig ist mein Karate-Lehrer, bei dem ich ja mit 8 einfach schon angefangen habe, der hat absolut keine Ahnung von Trainingswissenschaft, gar nicht. Überhaupt nicht. Null.
Ist aber auch immer nicht, eine Packung Zigaretten in der Sporthose.
Ist auch nicht mal sehr belesen. Aber mein Gott, müsste ich mich auf meinen nächsten Wettkampf im Karate vorbereiten? Ich würde ihn als allererstes fragen. Weil der stand in den 80ern, der stand auf dem Treppchen bei der WM. Der hat das Spiel einfach durchgespielt. Der erzählt mir von Trainingsmethoden, die sind so, so ein bisschen rockyhaft, weißt du? Aber die haben halt funktioniert. Und dann gucke ich mir das mit meinem Wissen ganz oft an und er erklärt mir das nicht oder erklärt es mir manchmal sogar falsch. Also, aber das heißt nicht, dass die Trainingsmethode nicht funktioniert oder dass das nicht richtig ist, sondern ist völlig egal. Also was am Ende funktioniert, gibt dir ja recht. Ja, und da frage ich mich, wenn du jetzt eine Mentorin suchst, ist denn die richtige Anlaufstelle noch jemand, der sehr belesen ist darin, so wie du das ja aber auch schon bist, oder ist es jemand, der sehr erfahren ist damit? Und vielleicht ja, meine, so eine Grundlage an Wissen hat.
Ja, meine Antwort wäre beides.
Ja, natürlich.
Und deswegen bin ich halt auch dabei, zu überlegen, ob ich nicht einfach einen Domina-Kurs mache. Also ich würde wahrscheinlich einfach eine Domina, und auch da kann man sich ja psychologisch ausgebildet, also ey, keine Ahnung, ob ich vielleicht noch 10 Jahre Finanzberatung mache und dann sage, komm, jetzt ne, die nächste Kohle als very high price Domina, irgendwie ab Mitte 40 oder so. Wen juckt's, hab ja nicht mal Kinder. Ne? Könnte ja, also klar, meine Eltern schämen sich vielleicht ein bisschen, aber Leute, selber schuld, hab nur ein Kind bekommen, ist hochgepokert. Aber das ist, glaube ich, das, was ich machen werde. Also ich werde dann wahrscheinlich ist eher jetzt, Geld ausgeben.
Ja, ist ja jetzt auch schon vage, was die allen anderen erzählen, was du so beruflich machst.
Ja, die wissen sie, genau, die raffen eh schon nicht, was ich alles beruflich mache, deswegen. Ja, also das wird es wahrscheinlich eher sein. Ja. Ja. Schön. Cool. Stellt uns doch gerne eure Fragen zum Thema King und bin ich okay, wie ich bin? Also mit King kommen immer ganz viele Fragen so in die Richtung von, ist das okay, ist das erlaubt? Dann auch immer dieses Ding mit King und Trauma. Also ungefähr ist 50-50, ne? Hälfte der Menschen sind traumatisiert, die sich im King-Bereich und bewegen, Hälfte der Menschen nicht. So. Und das, ja, das Fakt, so, ne, nicht alles hat mit Trauma zu tun. Und wiederum kann man natürlich die Frage stellen, sind wir nicht alle ein wenig traumatisiert im Kapitalismus aufgewachsen? Von Nachkriegsgenerationen erzogen, ne? Also irgendwann, das kann man sich ja noch fragen. Genau, also wer ist cool, schon nicht traumatisiert?
Genau. Yes. Fragen könnt ihr stellen über Instagram, Fragen könnt ihr stellen über den Fragesticker, der unten auch wieder wie immer verlinkt ist. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Fragenfolge, denn wir haben schon einiges gesammelt.
Nächste Folge ist Fragenfolge, deswegen wäre es jetzt eigentlich ganz passend, ne? Dienstags beantworte ich immer Beziehungsfragen auf meinem Kanal. Wer also irgendwie hier gerade, ne, kannst mal reingucken, da müsste ein Sticker online sein. Was langwieriger ist, nehme ich mit in Podcast. Und wie Tobi schon gesagt hat, die Podcast-Fragen, den anonymen Frage-Link hier zum Podcast gibt es in den Shownotes. So, Suppi. Happy Play.
Happy Play. Danke für den schönen Einblick.
Ich danke dir für die schönen Fragen, mein Herz. Bis ganz bald.
Bis Tschüss. Ganz bald. Ciao, ciao.